Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2017.
Schlechte Verbindung.
Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das
Wort. Alter, ist schlecht. Schon guten Morgen. Unsere CEO Oliver Bäte wird Ihnen zunächst unsere Halbjahresergebnis vorstellen. Danach kommt unser Finanzvorstand Dieter Wemmer und im Anschluss haben Sie wie gewohnt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Herr Bäte, bitteschön.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute die Halbjahresergebnisse der Allianzgruppe Einleit vorstellen zu können. Nach dem Überblick, wie eben angedeutet wird, Herr Wemmer, Sie im Detail durch die Segmente führen. Die Allianz ist ja ein konservatives Unternehmen. Trotzdem haben wir uns diesmal auf der ersten Schaubildseite dafür entschieden, unsere Ergebnisse outstanding zu bezeichnen für die ersten 6 Monate des Jahres 2017, weil wir davon überzeugt sind, sie sind es wirklich und wir freuen uns darüber sehr. Es liegt daran, dass alle Geschäftssegmente zu unserem Erfolg beigetragen haben. Alle Segmente sind in den ersten 6 Monaten wirklich hervorragend gelaufen und die Zahlen stelle ich Ihnen gleich vor. Und das trotz eines für uns nach wie vor sehr, sehr schwierigen Wettbewerbsumfeldes, meine Damen und Herren. Das Thema niedrige Zinsen ist nicht vom Tisch, im Unterschied zu dem, was erzählt wird. Die Zinsen in den USA steigen nicht, auch die Zinsen in Europa steigen nicht. Im Gegenteil, auch wir haben Einflüsse gab, insbesondere durch den Rückgang des US-Dollars. Wir hatten Okten, wir hatten verschiedene politische Events, Türkei, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, und die Auswirkungen von Brexit. Aber wie Sie auch gleich sehen werden, jede Verwerfung bietet auch eine Chance und wir nutzen die Chancen da, wo sie sich bieten, insbesondere dann, um unsere Marktposition zu verbessern. Wie haben sich die Zahlen entwickelt für die Gruppe? Ich gehe erst auch mal die Gruppenzahlen auf der Seite 1 ein. Gesamteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr 66,2 Milliarden Euro, 2,3% über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis mit 5,86 Milliarden Euro, fast 16% über dem Vorjahr. Und Jahresüberschuss für unsere Aktionäre um fast 18% auf 3,8 Milliarden Euro gestiegen. Im Bereich Sachversicherung ist das Ergebnis auf der Umsatzseite um 1,8% gestiegen. Und das trotz negativer Sondereinflüsse, wie zum Beispiel in der Türkei. Das operative Ergebnis ist mit 5,2% gestiegen auf 2,7 Milliarden Euro. Und die kombinierte Schadenkostenquote hat sich von 94,9 auf 94,6% reduziert, trotz eines signifikanten Rückgangs in dem Abwicklungsergebnis. Im Leben-Kranken-Segment sind die Umsätze wieder gestiegen. Nach dem erfolgreichen Umbau unseres Neugeschäftes wachsen wir wieder sehr stark. Das werden wir auch gleich bei den Neugeschäftswerten sehen. Wir sind sehr froh, dass die Allianz jetzt wieder auf Angriff schaltet. Das Ergebnis ist um 22,7% gestiegen auf 2,282 Milliarden Euro. Und bei der Neugeschäftsmarge haben wir nach 6 Monaten 3,3% erreicht. Vielleicht Sie zur Erinnerung, wir hatten uns eigentlich 3% als Zielwert für das Jahresende 2018 vorgenommen. Das heißt, wenn wir das halten, haben wir jetzt unsere Ergebnisse der Renewal Agenda für das Jahresende 18 bereits zum Halbjahr erreicht. Über das Asset Management Segment freuen wir uns ganz besonders. Hier sind die Umsätze auf 3,1 Milliarden oder um plus 10% gestiegen. Das operative Ergebnis um mehr als 20% auf 1,156 Milliarden Euro und die sogenannte Cost-Income-Ratio ist um 3,2 Punkte auf 62,9% gefallen. Ein absoluter Spitzenwert. Die Netto-Mittelzuflüsse von Third Parties lagen für 6 Monate bei 74,3 Milliarden Euro und in Dollar hatten wir die stärksten Mittelzuflüsse aller Zeiten bei PIMCO. Und ich glaube, wenn man wird das gleich nochmal präzisieren, ich glaube, unter den aktiven Asset Managern sind wir im Moment diejenigen mit den stärksten Mittelzuflüssen. So, meine Damen und Herren, deswegen freuen wir uns ganz besonders über die ersten 6 Monate, denn wir haben ganz hervorragende Ergebnisse geschrieben. Die Seite 2 gibt Ihnen einen Überblick über die Zahlen hinaus, wo wir in der Umsetzung unserer Strategie stehen. Ich fange mal an mit dem wichtigsten Thema, Customer Centricity. Wir haben jetzt mehr als sogenannte 100 Kunden-Journeys. Das geht um Kundenerfahrung über einen gesamten Geschäftsprozess, zum Beispiel die gesamte Schadenabwicklung, in mehr als 29 Ländern ausgerollt. Und wir sorgen jetzt davon, dass nicht nur methodisch sozusagen eingeführt wird, sondern die Ergebnisse systematisch verbessert werden. Wir werden in Zukunft genauso präzise in der Lage sein, Aussagen zu treffen zum Thema Kundenzufriedenheit wie zu unseren Finanzkennzahlen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um hervorragende Dienstleistungen bei unseren Kundinnen und Kunden zu erreichen. Bei dem Thema Digital by Default, wir haben das Netzwerk unserer digitalen Factories aufgebaut und sie laufen jetzt. Wir haben neue digitale Assets gebaut und implementiert, zum Beispiel das Thema Onboarding von Lebensversicherungskunden oder das Thema Motorschaden. Wir arbeiten jetzt an einer sogenannten Digital Asset Library, also an der Wiederverwendbarkeit von sogenannten digitalen Assets über Geschäftsmodelle und Ländergrenzen hinweg. Wir sind bei der Implementierung von Produktivitätsfortschritten von mehr als 1 Milliarde Euro bis 2018. Es wird ein stärkerer Fokus noch werden im nächsten Jahr. Da gibt es noch einiges zu tun, meine Damen und Herren, insbesondere bei dem Thema nachhaltige Produktivitätssteigerung. Es geht also hier nicht um kurzfristige Restrukturierung, sondern langsam und kontinuierliche Verbesserung unserer Produktivität über längere Zeiträume unter Nutzung von digitaler Technologie. Hier ist noch einiges zu tun. Das erfordert auch Investitionen in Management und Mitarbeiter-Know-how, um neue Technologien wirklich in neue Geschäftsmodelle zu investieren. Der dritte für uns sehr wichtige Bereich bei der Allianz ist das Thema technische Exzellenz. Darum geht es eben nicht um IT, sondern um die Thema der Kernfähigkeiten im Versicherungs- und Asset-Management-Geschäft. Da sehen Sie sehr schön an den verbesserten Underwriting-Ergebnissen in der Sachversicherung. Auch die Neugeschäftsmarge, wie eben beschrieben in Leben, ist weit ihren Zielwerten hinaus und wir nähern uns in unserem Neugeschäftsmix, Herr Wimmer wird darauf gleich noch eingehen, sehr schnell unseren Zielwerten für 2018. Auch da sind wir voll auf Kurs und wir haben zum Thema Wachstum einiges getan. Das Thema PIMCO mit Record Third Party Net Inflows im zweiten Quartal haben wir beschrieben. Auch das Thema Investment Performance ist wieder Spitzenklasse. Wir haben neue Partnerschaften geschlossen, sowohl in Deutschland auch als in Asien, als auch auf der Ebene digital, zum Beispiel mit dem führenden neuen Geschäftsmodell Lemonade. Dort sind wir zum Aktionär geworden und werden zum Partner für die wichtigsten Innovatoren. Und darüber freue ich mich ganz besonders, es ist uns nach längeren Gesprächen, wir haben vor einem Jahr angefangen, gelungen, eine Partnerschaft mit LV im Vereinigten Königreich zu schließen. Ich gehe gleich darauf noch ein, um unsere Marktposition im Vereinigten Königreich systematisch und konsequent zu verbessern. Zum Ende, aber nicht zum Schluss. Wir arbeiten sehr intensiv an der Veränderung unserer Kultur. Wir haben einiges dazu zu tun, vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir bei der Allianz führen, also nicht nur welche Ergebnisse wir erreichen, sondern wie wir führen. Wir müssen, um die Skalenvorteile der Allianz zu nutzen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker motivieren, die Veränderung mit voranzutreiben. Wir müssen in Fähigkeiten investieren und wir müssen vor allen Dingen die Frage, wie wir unsere Mitarbeiter nicht nur inhaltlich, sondern motivatorisch führen, weiter verbessern. Und da geht sehr viel Energie in dieses Programm. Nun lassen Sie mich kurz eingehen auf unsere Partnerschaft mit LV im Vereinigten Königreich. Wir haben eine sehr innovative Form der Zusammenarbeit gewährt. Vielleicht erkläre ich kurz den Hintergrund von Liverpool Victoria. Es ist eine absolut führende, was das Thema Kundenzufriedenheit, was mich besonders froh macht, Marke im Vereinigten Königreich, im Bereich der Sachversicherung entschieden, zusammenzugehen. Und was machen wir ganz konkret? Jetzt im ersten Schritt wird die Allianz 49% des General Insurance Geschäftes, also der Sachversicherung von LV, erwerben für 500 Millionen Pfund. Und in diesem ersten Schritt behält LV noch 51%. Im zweiten Schritt aber, im vierten Quartal 2019, werden wir weitere knapp 21% von LV General Insurance übernehmen und unseren Anteil auf knapp 70% erhöhen und damit dieses Geschäft konsolidieren. Wir kombinieren damit einerseits eben die Markenstärke und die starke Position in der Direktversicherung, die LV im Vereinigten Königreich aufgebaut hat, in der Sachversicherung mit der finanziellen Kraft der Allianz, mit unserer digitalen Expertise, mit unseren Pricing- und Underwriting-Fähigkeiten. Und wir bringen auch die Kapitalanlage und die Rückversicherung in dieses Joint Venture ein, sodass das Joint Venture in Zukunft das Beste beider Welten nutzen kann. Und es ist, glaube ich, wichtig, auch für Sie zu wissen, es ist ein neuer Weg für die Allianz. Wir nutzen die LV-Marke im Direktgeschäft im Vereinigten Königreich, weil wir davon überzeugt sind, dass sie das Vertrauen der Kunden genießt, während wir das gesamte Maklergeschäft und kommerzielles Maklergeschäft insbesondere im Vereinigten Königreich unter der Allianz-Marke fahren. Dort genießen wir das Vertrauen von Kunden und Intermediären. Eine sehr, sehr innovative Form der Zusammenarbeit. Dieses Joint Venture wird 6 Millionen Policen haben, nicht ganz identisch mit der Anzahl Kunden. Und die Bruttoprämie wird sich auf ungefähr 1,7 Milliarden britische Pfund belaufen. Das macht uns, wie gesagt, zum drittgrößten Personal Insurer. Wir wissen nicht ganz genau, wie man es rechnet. Wenn Sie AGCS und kommerzielles Geschäft setzen, dann müssten wir irgendwo durch diesen Schritt auch der zweitgrößte Sachversicherer im Vereinigten Königreich werden. Warum ist das wichtig? Wir haben im November 2015 gesagt, meine Damen und Herren, dass wir in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, insbesondere in Europa, in die Führungsposition kommen müssen, um in einer digitalen Welt vorne dabei sein zu können. Wir haben auch gesagt, wir müssen das direkte Geschäft mit unseren Endkunden ausbauen und wir müssen auf dem Thema Kundenzufriedenheit eine führende Position erreichen. Mit dieser Partnerschaft mit L&V erreichen wir alle drei Ziele in einem Schritt, weil wir auf die nötigen Skalen kommen, weil wir in das Direktgeschäft, das wir ja selber versucht und abgestellt haben, auch konsequent nach vorne dringen und weil wir in Summe in dem Markt jetzt unter den führenden drei spielen. Das heißt, wir sind sehr zufrieden auch mit der strategischen Veränderung und die Partnerschaft mit LV haben wir über das letzte Jahr im Detail entwickelt und ich freue mich auch, dass die Allianz versuchen wird, LV auf der Lebensversicherungsseite, einem ja sehr schwierigen Geschäft im Vereinigten Königreich, helfen will, zum Beispiel im Bereich der Kapitalanlage, Rückversicherung oder im Risikomanagement. So, mit der kurzen Beschreibung und wir beantworten dazu gerne noch weitere Fragen im Verlauf dieser Pressekonferenz, würde ich gerne auf das Thema operatives Ergebnis und Outlook für 2017 auf der Seite 4 eingehen, meine Damen und Herren. Die Gesamtschau in der letzten Zeile, um die Nachricht vorwegzunehmen, wir erwarten aufgrund der hervorragenden Ergebnisse im ersten Halbjahr, dass wir jetzt das obere Ende unserer Target Range erreichen können. Sei denn, es gibt eine größere Kapitalmarktkorrektur oder eine Häufung von Naturkatastrophen. Dabei liegt es daran, dass alle Segmente sich sehr schön entwickelt haben. Wir haben Ihnen auf dieser Seite immer den ursprünglich mal aufgezeigten Range der Ergebniserwartungen im Outlook aufgezeichnet und wo wir stehen im Actual versus den Midpoint. Und Sie können sehr schön sehen, dass wir in allen Segmenten oberhalb des Midpoints liegen und deswegen der Meinung sind, dass wir es schaffen können. Bevor ich nun an Herrn Wemmer übergebe, der in bewährter Qualität Sie durch die Details führt, würde ich Sie, Ihre Aufmerksamkeit gerne auf die Seite 5 lenken. Meine Damen und Herren, wir haben 2015 gesagt, was wir tun wollen. Die gesamte Allianz arbeitet an der Umsetzung der Renewal Agenda und sie ist konsequent gut für alle unsere Interessengruppen, sowohl für unsere Kunden über das Thema Kundenzentrierung als auch für unsere Vertriebspartner, die einfach erfolgreichere und bessere Produkte kommen, als auch für unsere Mitarbeiter, die wieder Wachstum sehen können, als auch für unsere Aktionäre. Und das spiegelt der Aktienpreis der Allianz wieder. Und ich freue mich ganz besonders über das Vertrauen unserer Aktionäre. Herr Wemmer, das war es von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, Herr Bäthe. Und dann guten Morgen, meine Damen und Herren. Herr Bäthe hat ja in der Einleitung sich auf die Halbjahreszahlen fokussiert. Wir haben ja das letzte Mal schon das erste Quartal besprochen, darum werde ich mich jetzt auf die spezielle Entwicklung des zweiten Quartals konzentrieren. Wir benutzen die Analystenpräsentation und ich hoffe, dass wir, wenn ich die Seitenzahlen zwischendurch benutze, dass wir da d'accord gehen. Also ich fange mal mit Seite 5 an. Wir haben im zweiten Quartal 2,9 Milliarden Operating Profit erreicht, ziemlich genau die gleiche Zahl wie im ersten Jahr. Volumen auf 30 Milliarden gestiegen und unser Reingewinn hat sich auf fast 2 Milliarden verdoppelt. Die Verdopplung sieht jetzt fantastisch aus, aber wir hatten letztes Jahr im zweiten Quartal einige Abschreibungen auch auf Aktien im Zuge der Brexit-Referendum-Unsicherheiten und das hat jetzt zum scharfen Anstieg geführt, wobei allerdings das operative Ergebnis mit 22% plus wirklich die operativen Veränderungen reflektiert. Bevor ich auf die einzelnen Segmente eingehe, ein kurzer Überblick, wie haben sich die Bilanzzahlen und das Shareholders Eigenkapital entwickelt. 64 Milliarden zum Halbjahr ist etwas weniger als im ersten Quartal, aber wir haben ja 3,4 Milliarden Dividende ausgezahlt und haben 1 Milliarde Aktienrückkäufe durchgeführt in dem Quartal. Insofern ist das bereinigt immer noch durch den Reingewinn ein leicht gestiegenes Eigenkapital. Die Solvenzquote 219%. Wir haben ja ein Management-Range von 180 bis 220. Was bedeutet jetzt, dass wir gut 7 Punkte gestiegen sind, da wir ja die Dividende und Share Buyback immer schon zurückstellen im Solvency Ratio, heißt das nichts anderes, als dass wir weitere 2 Milliarden freien Surplus im Quartal generiert haben nach 50% angenommener Dividendenausschüttung. Ich werde jetzt nicht auf alle Details der Solvency-Bewegung eingehen. Man kann sagen, dass der Markt mit den Veränderungen, dass die Zinsen leicht nach oben gegangen sind, aber auch die Credit Spreads, insbesondere bei den europäischen Bonds, leicht runtergegangen sind, zu dieser positiven Veränderung geführt haben. Ich würde sagen, 4 Punkte entfallen auf Zinsen und 4 Punkte entfallen auf Credit Spreads. Jetzt das erste Segment, die Schadenunfallversicherung. Umsatz im zweiten Quartal leider nur unter 1% gestiegen. Wir müssen hier in zwei Bereichen mit Gegenwind leider zurechtkommen und das ist zum einen die Türkei. Hier hat die Regierung eine Preisreduktion von rund 30% für alle Autoversicherer festgelegt und damit fallen halt die Einnahmen deutlich, da wir auch in der Türkei als Marktführer in der Autoversicherung durchaus stark davon betroffen sind. Das macht für das Segment fast einen knappen Prozentpunkt im Wachstum schon aus. Und dann haben wir in der AGCS haben wir ein auslaufendes Crop-Business, also Ernteausfallversicherung, um das schöne deutsche Wort zu benutzen. Und das ist ein Teil des Rückgangs und auch unsere Spezialgeschäfte mit Großkunden, wo wir komplizierte Finanztransaktionen in unserer Tochter EAT, Alternative Risk Transfer, durchführen. Da hatten wir letztes Jahr 200 Millionen Umsatz und diese Verträge kommen halt sehr, sehr sporadisch und unregelmäßig. Bis zum Jahresende wird sich das wieder gut ausgleichen. Der Wachstumsführer, um mehr auf die positiven Punkte einzugehen, ist bei uns Allianz Worldwide Partners. 20% Wachstum im Quartal setzt die Wachstumsstory des ersten Quartals sehr gut fort. Wachstum getrieben, Hälfte internationale Reiseversicherung in vielen Märkten, USA sehr stark und dann eben unsere Krankenversicherungsangebote, die im Middle East mit einem neuen Partner oder verstärkten Partnerschaft in Dubai das Wachstum sehr unterstützt. Wenn wir auf Seite 13 wechseln, das Underwriting-Ergebnis ist der Treiber unseres Profitwachstums im Schadenunfallbereich. 328 Millionen mehr Underwriting-Ergebnis, Schadenkostenquote fast 3% niedriger als letztes Jahr. Klar, werden alle sagen, ja, da waren auch wenig Naturkatastrophen. Letztes Jahr hattet ihr 4,4%, jetzt nur 1%. Wir haben aber auch ein reduziertes Runoff-Ergebnis. Das geht runter von 6,5% auf 3,8. 3,8 ist mehr unser langfristiges Durchschnittsergebnis über die letzten 10 Jahre. Der 10-Jahres-Durchschnitt der zweiten Quartale ist präzise 4,0%, aber das liegt also absolut im normalen Rahmen. Wenn wir alle Volatilitäten von Runoff-Ergebnis, Wetter etc. herausrechnen, sehen wir unsere Schadenquote verbessert um 1,7 Prozentpunkte im zweiten Quartal 17 über zweites Quartal 16. Die Kostenquote ist leicht gestiegen. Wir haben zum einen etwas höhere Provisionssätze, auch gerade in dem stark wachsenden AWP-Geschäft, was ich eben Ihnen kurz erläutert habe. Aber wir haben auch noch nicht die Produktivitätsfortschritte erreicht, die wir für die Zukunft haben müssen. Auch unsere Admin-Kosten sind leicht nach oben gegangen. Wenn wir jetzt auf Seite 15 blicken, wie sind die einzelnen Combined Ratios der großen Länder, sehen Sie, dass die guten Ergebnisse nicht aus einem einzelnen Land kommen, sondern sehr breit von der gesamten Organisation getragen werden. Wir haben nur noch in Lateinamerika eine Schadenkostenquote über 100%. Damit, anders ausgedrückt, im zweiten Quartal waren 3% unserer Prämien über 100% Combined Ratio. Das ist der niedrigste Satz seit vielen Jahren und zeigt, dass unsere Strategie der Technical Excellence, Re-Underwriting, Preisdisziplin sich auszahlt und auch dokumentiert in unseren Zahlen. Wenn wir auf Seite 17 gehen, der zweite Teil der erfreulichen Entwicklung in unserem P&C-Segment ist, dass unsere Zinseinnahmen auf Vorjahrsniveau sind. Das wäre vor 10 Jahren noch eine traurige Aussage gewesen. Nach vielen Jahren sinkenden Zinsen ist das schon mal ein kleiner Lichtblick. Das heißt jetzt noch nicht, dass die Zinsen wieder steigen. Sie sehen auf der rechten oberen Seite des Charts, dass wir zu etwas niedrigeren Zinsen als vor einem Jahr angelegt haben. Aber wir haben im zweiten Quartal auch durch unsere Investmentpolitik eben nicht nur in Bonds anzulegen, das ist ja mehr die Aussage da der rechten oberen Seite, sondern Alternative Investments, Aktienquote etc., haben wir unsere Zinseinnahmen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr mehr oder weniger gehalten. Wechseln wir jetzt zum Nebengeschäft. Hier ist die strategische Veränderung, glaube ich, am meisten sichtbar von unseren drei Segmenten. Wir haben in der Neugeschäftsmarge 3,4% im Quartal erreicht. Das ist etwas über unserem strategischen Ziel von 3%. Der Neugeschäftsmix hat sich sehr etabliert über die letzten Quartale. Wir haben hier ziemlich ähnliche Zahlen wie jetzt schon in den letzten 8-10 Quartalen. Es hat sich der Trend hat sich, glaube ich, zu einem neuen Neugeschäftsmix etabliert und damit ist es eben keine Eintagsfliege unser Veränderungsprozess, sondern es ist eine umgesetzte Veränderungsstrategie, die sich hervorragend in den Zahlen dokumentiert. Klar, in den USA ist auch im zweiten Quartal das Volumen niedriger als letztes Jahr. Die veränderten Richtlinien für Verbraucherinformation, welche Produkte kann man dem Kunden noch ungeschränkt anbieten, welche Regeln gelten für Abschlussprovisionen versus laufende Provisionen etc. Das ist unter diesem Stichwort DOL für Department of Labor und es ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was Brüssel mit MiFID II auf die europäischen Konsumenten und Finanzanbieter ausschüttet. DOL ist, weil die Trump-Regierung die Einführung kurzzeitig verhindert hat, dann aber doch wieder im gleichen Umfang in Kraft gesetzt hat, hat sich, glaube ich, der Markt und auch die Vertriebskräfte noch nicht damit ganz abgefunden, wie jetzt die Regeln zu interpretieren sind. Darum sind wir im Moment da in einer Phase der Unsicherheit und das stört weiter unsere Verkaufsergebnisse. Das wurde aber hervorragend ausgeglichen von allen anderen Ländern, in denen wir stark in der Lebensversicherung sind. Insgesamt haben wir 3% Wachstum im Neugeschäft und das ist, glaube ich, ein sehr guter Beleg, wie gut unser Segment da insgesamt operiert. Deutschland ist im zweiten Quartal hier mit relativ flachen Neugeschäftszahlen drin, aber wir haben hier auch einen Volumenschub in den letzten Jahren erlebt, dass das auch nicht verblüffend ist. Gehen wir auf Seite 21, Ergebnis 1,1 Milliarden, nochmal 12% Steigerung über hervorragende 1 Milliarde vom Vorjahr, insgesamt sehr stabile Zahlen. Die technische Marge sticht etwas als Hauptschubgeber für die Verbesserung heraus. Das waren aber eher negative Belastungen im letzten Jahr, die sich dieses Jahr nicht wiederholt haben. Und darum ist die 1100, glaube ich, eine sehr gute Zahl. Wir sind aber selbst immer etwas vorsichtig, wie die Investmenterträge sich entwickeln. Darum sehen wir selber unser normalisiertes Ergebnis durchaus bei rund einer Milliarde für ein Quartal. Das heißt 4 Milliarden fürs Jahr, was schon ein sehr, sehr starkes Ergebnis unseres Lebenssegmentes ist. Ich würde das gerne auch nochmal dann illustrieren mit den einzelnen Märkten. Seite 23. Der Neugeschäftswert ist auf 469 Millionen gestiegen. Das sind 40% mehr als im Vorjahr. Wir haben die USA, auch wenn sie im Volumen im Moment etwas stottert, hat doch hier in der Profitabilität so zugelegt, dass insgesamt Neugeschäftswert, also Produkt aus Volumen und Marge, weiter gestiegen ist. Italien, Frankreich, überall starker Zuwachs, aber vergessen sollten wir auch nicht unseren Region Asia Pacific. Ich glaube, jetzt nach dem Abgang von Korea können wir jetzt auch zeigen, dass wir in den kleineren Ländern gut positioniert sind und da doch erhebliche Volumina und Wachstumszahlen erreichen können. Wenn wir jetzt auf Seite 25 gehen, das ist der übliche Test im Niedrigzinsumfeld. Könnt ihr euch die Garantien noch leisten? Da möchte ich auf zwei Punkte hinweisen. Unsere laufenden Zinsen sind mit 1,1% unverändert geblieben, während die Garantien, die sieht zwar hier auch aus wie unverändert, die ist, glaube ich, ein oder zwei Basispunkte gefallen, während der Durchschnittszins, hat sich gleich entwickelt, also wir halten den Abstand zwischen dem Durchschnittszins und den Garantien unverändert. In absoluten Zahlen ist unsere Investmentmarge gut 3,5% gewachsen und das ist genau das Wachstum der Reserven und der Assets parallel. Insofern ist das hier volumengetriebenes Profitwachstum und mit unveränderten Netto-Margen. Seite 27 ist ein Chart, was nur teilweise mit der Allianz zu tun hat, aber ich habe gedacht, da wir so oft darüber diskutieren, die Allianz hat eine starke Bilanz, aber ist sie nicht alleine im deutschen Lebensversicherungsmarkt und können daraus nicht Marktprobleme erwachsen. Und ich glaube, wir haben auf dem Chart, was nach der Veröffentlichung dieser Finanzstabilitätsreports im Mai über alle deutschen Unternehmen vorliegt, haben wir hier eine kurze Statistik zusammengestellt, die zeigt, wie viel Prozent des Marktes welche Solvency-Rechte haben. Und ich glaube, da kann man sehr gut sehen, dass der Markt insbesondere bei den großen Marktanteilen sehr gut kapitalisiert ist und wir uns weniger Sorgen machen müssen, dass die Allianz alleine da steht mit einer guten Bilanz. Ich glaube, es ist gut, wenn man als starkes Unternehmen auch in einem starken Umfeld im Wettbewerb stehen kann. Wenn wir zum Asset Management gehen, ich glaube, da sind die guten Nachrichten und Outstanding Nachrichten schon eben dokumentiert worden. Man sieht es hier nochmal sehr gut in den Zahlen. Unsere Assets under Management sind zwar gleich geblieben in den letzten 3 Monaten, aber das liegt einfach am schwächeren Dollar. Die tollen Inflows, die wir bei Allianz Global Investors und dann insbesondere bei PIMCO haben, wurden halt durch den Dollarwechselkurs wieder ausgeglichen. Der Zufluss bei PIMCO ist mit 51,6 Milliarden Euro, also dahinter stehen 55 Milliarden Dollar, auf einem historischen Hoch. Selbst in den Top-Jahren des Bill Gross und Quartalen hatten wir noch nie so eine hohe Zuflusszahl. Wir müssen allerdings sagen, wir haben hier drin ein 20 Milliarden Einzelmandat, während der Rest, also gut 30 Milliarden, sind eben die täglichen Zuflüsse von vielen Kunden und in verschiedene Produkte. Das ist eigentlich der tolle Erfolg. Das Einzelmandat ist auch ein toller Erfolg, aber da kann man ja nicht erwarten, dass das sich regelmäßig wiederholt. PIMCO leistet vor allen Dingen hervorragende Arbeit bei der Performance ihrer Produkte. Der Markt, Asset Management Markt im Allgemeinen, aber insbesondere in den USA, wo der Wettbewerb zwischen Aktiv- und Passivfonds, glaube ich, noch pointierter stattfindet als zurzeit in Europa, sind halt die Aktivfonds mit First Quartile oder Top Quartile Performance die Gewinner. Die anderen müssen sehr um die Gelder kämpfen oder verlieren die Gelder an die Passivfonds. Insofern ist der Markt dort sehr stark umkämpft und in einem so umkämpften Markt dann mit so einem tollen Quartalsergebnis aufscheinen zu können, ist schon sehr gut. Die nächste Seite, die dann die Umsätze zeigt, ist dann schon fast die Konsequenz von dem, was ich gesagt habe. Umsatz bei PIMCO 8% hoch, bei Allianz Global Investors 4% hoch. Und die Margen sind bei PIMCO fast gleich geblieben. Allianz Global Investors hat eine leichte Reduktion der Marge. Haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon drüber gesprochen. Da ist zum einen die Rogge-Akquisition vom letzten Jahr hat die Durchschnittsmarge verwässert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Abflüsse aus den aktiven Equity-Fonds in etwas niedrigere Fee-Fonds. Seite 33. wenn Sie 8% Steigerung im Umsatz haben und bei den Kosten eine leichte Reduktion, resultiert daraus eben 17% Gewinnsteigerung, 584 Millionen Euro. Sehr starkes Ergebnis vom Asset Management. Die Cost-Income-Ratio 3% Punkte runter und speziell, wenn wir PIMCO alleine schauen, sind wir mit 58,8 schon unterhalb unseres Targets von 60%, was wir ja für 2018 als strategisches Ziel wieder anstreben. Zum Schluss noch kurz Corporate Segment, eigentlich keine besonderen Veränderungen, 224 Millionen Kosten für die Gruppe als Nettoergebnis, so dass ich dann auf die Seite 37 eingehen kann. 2,9 Milliarden operatives Ergebnis. Die realisierten Gewinne gleichen die Kosten unserer externen Schulden aus. Wir haben 115 Millionen Restrukturierungskosten im Quartal gebucht. Wir hatten so gut wie keine Abschreibungen. Die 59 Millionen ist zum größten Teil aus der Zwangsliquidation von Banco Popular. Und das führt dann auch zu einem Vorsteuergewinn von knapp 2,9 Milliarden. 800 Millionen Steuern gibt dann ein sehr gutes Nettoergebnis von 2 Milliarden. Der Steuersatz ist etwas niedriger als sonst, weil ein Teil der realisierten Gewinne sind eben steuerfrei, während die Banco Popular Abschreibung komplett steuerlich absetzbar ist in Spanien. Gut, damit bin ich schon am Schluss der Präsentation und ich glaube, wir sind jetzt bereit für Ihre Fragen.
Danke. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie auf den Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Unsere erste Frage kommt von Michael Schlemick von der Börsenzeitung.
Ja, guten Tag, Herr Bäte, Herr Wemmer, Herr Atkins, Michael Flemig, Börsenzeitung. Drei Fragen hätte ich. Erstens zu dem Zukauf, zweitens zur Türkei und drittens zum Restrukturierungsaufwand. Zu dem Zukauf, Herr Bäte, könnten Sie mal skizzieren, welche Wachstumsziele Sie in dem Markt mit dem Joint Venture haben? Wie sieht es denn mit der Profitabilität aus? Und warum hat man so ein komplexes, stufenweise Akquisitionsverfahren gewählt? Zweite Frage zur Türkei. Sie hatten geschildert, dass der Umsatz da stark eingebrochen ist. Was bedeutet das für die Profitabilität der Landesgesellschaft? Und es ist ja nicht das erste Mal, dass ein autoritäres Regime sehr stark in die Preisgestaltung eingreift bei der Allianz. Wie positionieren Sie sich denn dazu? Dritte Frage zum Restrukturierungsaufwand, 115 Millionen Euro. Das war das Zielbild in Deutschland und Allianz Technology. Sind für diese beiden Projekte damit die Belastung voll abgearbeitet oder ist da noch weiteres in den nächsten Quartalen zu erwarten? Dankeschön.
Herr Flemming, guten Morgen, vielen Dank. Ich fange mal mit der Frage zu LV an und übergebe dann an Herrn Wemmer zum Thema Türkei, kann dann einführende Themen machen und dann Restrukturierungsaufwand. Zum Thema LV, also der Direktmarkt im Vereinigten Königreich wie in allen europäischen Märkten wächst weiter im Anteil sehr stark und das ist die wichtigste Plattform, nachdem wir es selber versucht hatten, wie Sie ja wissen, nicht erfolgreich und nicht das, um es mal so platt zu sagen, das Ding mit Herrn Theis zusammen zugemacht habe, haben wir uns natürlich gesagt, wie kann man in einem wichtigen Markt, wo viel Innovation ist, erfolgreich tätig sein. Und wir haben mit LV jetzt einen Partner gefunden, mit dem das gelingen wird. Insbesondere, weil wir wissen, dass die Markenstärke und das Thema Kundenzufriedenheit neben dem Thema Preis und Effizienz eben eine immer wichtigere Rolle für Kundenentscheidungen für eine Versicherung einnehmen wird. Also wenn Sie mehr verdienen wollen als Kapitalkosten, müssen Sie outstanding im Service sein und LV ist die Plattform, die das besonders gut kann. Zweitens, Sie hatten gefragt, warum ist das kompliziert? Das hat was mit der Struktur von LV als Friendly Society zu tun. In dem Übergang in das neue Joint Venture geht es darum, auch die Kapitalposition von LV Gruppe zu optimieren und deswegen war diese Struktur notwendig, um sicherzustellen, dass alle Interessen gewahrt werden. Auch steuerliche Optimierungen spielen dabei eine Rolle in der Gestaltung dieser Einzelfragen. Das war leider nicht einfacher möglich. Das Ziel ist aber ganz eindeutig, wie Sie in der Struktur sehen, dass die Allianz der wichtige Treiber dieses Engagements wird von der Kapitalstruktur und der Nutzung der Synergien. Wir sind auf der anderen Seite sehr froh, das operative Team, das wir da einsetzen, kombinieren zu können aus den besten Leuten der Allianz und aus den besten Leuten von Liverpool Victoria. Die Führung wird bei dem für das Thema Privatkundengeschäft und direkt bei dem bisherigen CEO dieses Segment bei LV liegen. Also best of both worlds. Und wir bringen dann, wie gesagt, unsere Corporate Assets, was das Thema Pricing Know-how, was das Thema digitale Assets ein. Wir rechnen damit, dass wir gemeinsam in der Lage sind, einen führenden Wettbewerber im Vereinigten Königreich aufzubauen. Das stärkt übrigens in der Gruppe das Profil und die Bedeutung der Direktversicherung im Sachgeschäft ganz entscheidend. Es zeigt auch, dass die Allianz flexibel ist in der Wahl ihrer Geschäftsmodelle. In der Vergangenheit wurde immer gesagt, es muss immer Allianz sein, es muss immer die Allianz-Marke sein. Wir wissen, dass in der modernen Welt wir flexibler sein können und müssen. Wir sind ja in UK vielleicht noch zur Ergänzung in mehreren Nischen auch mit unabhängigen Marken unterwegs. Wir haben die führende Tierversicherungsplattform mit Petplan, die ja auch unter der einzelnen eigenen Marke läuft. Das ist also vollkommen konsequent mit unserer Strategie. Das Thema Profitabilität. Wir sehen insbesondere nach den Auswirkungen von Okten, eine Verbesserung der Profitabilität im Vereinigten Königreich. Aber es ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt. Das ist überhaupt keine Frage. Und deswegen muss man auch eine führende Position einnehmen. Man kann nicht in der Nische und unter Skalen fahren. Man muss wirklich eine führende Plattform haben. Und das gelingt uns mit diesem Schritt ganz eindeutig. Es zeigt übrigens auch, dass die Allianz ein Partner für Versicherungsvereine sein kann. Dass diese alte Welt nach dem Motto, da sind die sozusagen börsengelisteten großen Unternehmen und da sind die Versicherungsvereine und die arbeiten in einer anderen Welt und man bekriegt sich, dass diese Gleichung auch in Zukunft nicht mehr gelten kann und nicht mehr gelten wirkt. Und die Allianz freut sich über das besondere Vertrauen der ältesten Friendly Society des Vereinigten Königreichs, mit uns, gerade mit uns, eine solche Partnerschaft einzugehen. Zum Thema Türkei. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Und als Marktführer in der Türkei sind wir natürlich besonders davon betroffen und wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir das langfristige Engagement, was wir in der Türkei mit Vorläufergesellschaften ja schon seit Gründung der Republik haben, nicht aus dem Auge verlieren. Und wir stellen uns einfach auf die veränderten Rahmenbedingungen so gut wie möglich ein und arbeiten natürlich daran, dass die Rahmenbedingungen, die wir im Moment haben, die eindeutig unfair sind für die Versicherungsindustrie, auch wieder korrigiert werden in den nächsten Monaten. Nur in der Zwischenzeit müssen wir dafür sorgen, dass wir die Interessen unserer Kunden und unserer Aktionäre, übrigens auch unserer Mitarbeiter, schützen und kein unprofitables Geschäft schreiben. Und dafür machen wir die entsprechenden Maßnahmen. Und Herr Wemmer kann Ihnen jetzt erklären, wie wir das genau tun.
Danke. Guten Morgen. Also die Profitabilität der Türkei, glaube ich, ist für dieses Jahr noch gut gesichert. Wir haben hier auch deutlich mehr Zinseinnahmen als erwartet, denn die Türkei ist kein Niedrigzinsland wie die Eurozone. Sie liegt zurzeit bei 12% im Durchschnitt im Zinssatz. Aber es ist sicher so ein starker Eingriff in die Tarifautonomie wird auch, wenn das länger anhält, zu einer Marktbereinigung sorgen und das ist eigentlich für Marktführer auch immer eine Opportunität mittelfristig. Darum muss man einfach hier Geduld haben und nicht jetzt in Panik geraten für ein, zwei Quartale. Die Frage nach den Restrukturierungskosten, ja, für die zwei Initiativen Smart Prices und Cost Program wie auch Zielbild 2020 sind die Kosten komplett gebucht. Wenn wir Restrukturierungskosten buchen, gehen die immer durch einen komplizierten Abstimmungsprozess und sind dann auch mit allen beteiligten Gremien abgestimmt, dass hinterher die Umstrukturierung umgesetzt werden kann. Und dann werden die Kosten auch vollständig erfasst.
Aber Ihre Frage war auch, Herr Flemig, war es das jetzt? Nein, das war es nicht so. Die Allianz wird sich selber weiterentwickeln und weiter umbauen. Und für weitere Investitionen, Vereinfachung zum Beispiel zum Thema Cyber Security, für das Thema globale Infrastruktur, für das Thema Cloud werden viele, viele, viele Millionen an Investitionen weiter folgen. Und da wird auch die eine oder andere Restrukturierung noch kommen. Also wir sind mitten im Umbau und das wird die nächsten Jahre so weitergehen.
Erlauben Sie eine Nachfrage zu LV?
Ja, sehr gerne.
Sie haben gesagt, Flexibilität in der Marke. Könnte das also auch ein Modell sein für andere Märkte
und Kooperationen? Nein, das ist sehr spezifisch für das Vereinigte Königreich, okay, weil dort die LV-Marke eben so eine besonders hohe Bedeutung hat und einen besonders starken Kundenzuspruch. Unsere Marke besonders stark ist im Maklermarkt und die beiden komplementieren sich sehr schön. Im B2C-Geschäft, also Maklergeschäft, wird das deswegen Allianz sein. Im B2C-Geschäft wird es LV sein.
Und das passt uns perfekt. Ich meine, für andere Regionen, also für andere Staaten, dass sie das ähnlich aufsetzen, nicht innerhalb.
Na, wir haben ja andere Märkte, wo wir über Partnerschaften, über andere Märkte arbeiten, aber das ist keine generelle Strategie, das entscheiden wir marktspezifisch.
Gut, herzlichen Dank, Herr Bäte, Herr Wemmer.
Wir nehmen nun unsere Frage, Steffen Bayer von der DPA AFX.
Guten Morgen, von mir auch noch jetzt so eine Frage zu LV. Analyst bemängelt hier, dass die Gewinnaussichten nicht die kritische Größe für Schlüsselmärkte erreichen von der Milliarde, die sie sich mal gesetzt haben, und dass die Combined Ratio eigentlich auch nicht besser ist als bei der Allianz, und die überlegen sich dann, auch wenn der Deal vom Preis ganz okay wäre, ob das sie wirklich dahin führt, wo sie hinwollen. Das zweite dazu ist der Brexit. Bedeutet der Brexit irgendwas für diesen Deal oder sagen Sie, das ist ja eigentlich innerbritisches Geschäft und uns gehört das dann künftig eigentlich egal? Und was völlig anderes, wir hatten diese Schäden, Unwetter Ende Juni, das fiel dann noch in Q2, dann war Anfang Juli noch was und seitdem Dauerregen, volle Keller an allen möglichen Stellen in Deutschland. Können Sie da was zu den Schäden sagen?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich weiß nicht, welchen Analyst Sie da meinen. Wahrscheinlich ist das, ja, ist, würde man sagen, eine Spontanreaktion. Man muss sich gleich mal die Details angucken, die Herr Wemmer dann nachher erklären wird. Also ganz wichtig, wir haben in der Portfoliostrategie 2015 gesagt, dass wir in unseren Kernmärkten uns systematisch nach vorne arbeiten müssen von den Skalen. Und wie eben angedeutet, dürften wir durch diese Partnerschaft bei 2009 wahrscheinlich irgendwie Nummer 2 oder Nummer 3 sein. Sie dürfen ja nicht vergessen, wir sind mit der AGCS im Vereinigten Königreich bereits unterwegs, wir sind mit Euler unterwegs, wir haben Petplan und wir betreiben unter der Allianzmarkt. Also irgendwo zwischen 2 und 3 sind wir jetzt schon anzusiedeln und wir werden auch weiter investieren ins Königreich. Wir müssen es intelligent machen. Es kommt immer wieder Fragen nach Akquisitionen. Ich kann nur sagen, das ist extrem schwierig, weil die Märkte überbewertet sind in vielen Bereichen auf der Aktienseite. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Pricing von M&A im Moment. Das heißt, es ist sehr schwierig für unsere Aktionäre, entsprechende Renditen zu erwirtschaften, wenn man nicht ganz besonders vorsichtig ist. Und gerade in diesem Fall schaffen wir es mit der LV-Partnerschaft, beides zu erreichen, nämlich unsere Marktposition signifikant zu stärken und gleichzeitig das zu Preisen zu machen, die genau zu dem passen, was wir uns vorgenommen haben. Es erfordert halt sehr viel Disziplin und sehr viel harte Arbeit im Detail. Also auch nochmal danke an unser Team und das Team bei LV, um sowas hinzubauen. Und das werden wir auch weiter so machen. Einfach mal Geld auf den Tisch legen, nur um Umsatz zu kaufen, das wird die Allianz nicht tun. Zu dem Thema Schäden und Unwetter eine möglicherweise etwas naive Antwort. Wir werden dafür bezahlt, dass wir Schäden regulieren, aber zu den konkreten Zahlen sage ich Ihnen jetzt was, Herr Wemmer.
Gut, also wenn Sie mal schauen, dass wir im zweiten Quartal in Deutschland mit einem Combined Ratio von unter 95% 4,7 Punkte für diese
mittelgroßen Wetterereignisse ausgegeben haben, sind wir, glaube ich, auch gut gerüstet für das dritte Quartal. Da waren diese zwei Stürme vor allen Dingen in Norddeutschland im zweiten Quartal, die doch etwas größer waren. Ich glaube, die jetzt im dritten Quartal, die sind bisher gar nicht so dramatisch. Das heißt, ich glaube, wir sind da gut drauf eingestellt. Und wie Herr Bäthe gesagt hat, so die Schäden haben auch den Vorteil, dass der Wert der Versicherung allen wieder in Erinnerung gerufen wird. Und das schätzen wir schon, dass unser Kerngeschäft ist. LV und Größe des Gewinnes. Ich glaube, mit dem Volumenanstieg in der UK und den Möglichkeiten, daraus über Zeit jetzt ein hocheffizientes Geschäft aufzubauen, haben wir, glaube ich, ein sehr gutes und solides Gewinnwachstum aus. Um auf eine Milliarde Underwriting Profit in der UK zu kommen, ich glaube, dann würden wir an wettbewerbsrechtliche Grenzen stoßen. Das wird dann auch wahrscheinlich gar nicht so umsetzbar sein. Das sollte der Analyst eigentlich wissen.
Und vielleicht zum Thema Brexit. Also das Pfund ist ja schon knapp 25% gefallen, aber es ist richtig, wir wollen eigentlich damit sagen, das Vereinigte Königreich ist ein schwieriger, aber wichtiger Versicherungsmarkt, und in dem wir sozusagen nachhaltig tätig sein wollen und können. Und wir werden im Mix über alle Sparten, haben wir natürlich klar das Ziel, unsere Zielrenditen zu erreichen, das werden wir auch schaffen.
Dankeschön. Wir nehmen nun unsere nächste Frage, Oliver Süß. Bloomberg, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Zum einen nochmal zu PIMCO. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass sich der aktuelle Trend, den man da sieht, auch weiter fortsetzt? Dann hatten Sie gesagt, ein Einzelkunde hat Ihnen 19 Milliarden anvertraut im abgelaufenen Quartal. Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen, wer das war, ob das jemand war, der vielleicht zurückgekommen ist zu PIMCO? Ich meine mich zu entsinnen, dass wir schon mal so einen ähnlichen Fall eines Einzelkunden mit großen Voluminas in der Vergangenheit besprochen hatten an selber Stelle. Dann würde mich noch ein kurzes Update zu den Joint Ventures, die da noch ausstehen in China und Indien, also mit Baidu und mit Bajaj, interessieren. In Sachen Stellenzahl hat man jetzt den Eindruck, es kommt immer so ein bisschen Stück für Stück von der Allianz, in der IT, dann irgendwie in der Schadenbearbeitung. Wird es da so weitergehen oder ist das Thema damit abgeschlossen mit den letzten beiden Meldungen? Und dann verkneife ich mir noch die allerletzte Frage, bitte, zur LV. Da wird es immer von, also London, Liverpool, Victoria, da wird es immer im Statement von Joint Venture gesprochen. Letztendlich läuft es aber ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, auf den Verkauf der Sachversicherungssparte an die Allianz hinaus. Können Sie da noch ein bisschen erklären, was da genau Joint Venture bei der Geschichte ist? Vielen Dank.
Also ich fange mal mit dem letzten Thema an. Also wir haben eindeutig auch unter der Nutzung der Marke das Interesse daran, dass LV ein langfristiger Partner in diesem General Insurance Joint Venture bleibt. Das ist auch wichtig zur Absicherung. Wir wollen auch LV auf der Lebensversicherungsseite so gut wie möglich helfen. Denn wie gesagt, zum Beispiel Zugang zu alternativen Assets ist für einen lokalen Lebensversicherer in UK nicht trivial. State-of-the-art Asset-Liability-Management-Systeme zu fahren, die wir ja global aufgebaut haben in der letzten Dekade, ist auch nicht so trivial. Also wir wollen auch da helfen, wo LV es denn gerne möchte und wo es Sinn macht, auch zur Rückversicherung. Also die Partnerschaft ist auf Dauer angelegt, aber natürlich ist das Sachversicherungsgeschäft unser Kerngeschäft und deswegen übernehmen wir da über Zeit die Führung in dieser Partnerschaft, also lokale Marktintimität bei LV, globale Kompetenz bei der Allianz, so sehen wir die Verteilung. Das zweite Thema, Stellenabbau, Meldung, ich würde es gerne mal so beschreiben, um es auch mal ganz klar zu machen. Wir werden in eine Industrie reinlaufen, getrieben durch die Digitalisierung, wo wir kontinuierlich, Herr Süß, unsere Produktivität verbessern müssen. Wir werden also kontinuierlich Optimierung betreiben im Geschäftsmodell der Allianz, ob das in Allianz Technology ist oder ob das in den Ländergesellschaften ist. Also es wird permanent, werden wir optimieren, das geht nicht weg. Warum sage ich das? Weil man in unserer Industrie gewöhnt ist, dass wie in so einer Art Schweinezyklus alle 5 bis 7 Jahre Restrukturierungen kommen und dann geht es mal ein paar Jahre wieder normal und das kommt wieder. Aus diesem Zyklus, der übrigens sehr schlecht ist, nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern auch für unseren Marktauftritt und unsere Kunden, wollen wir hinaus. Wir wollen jetzt es kontinuierlich schaffen, jedes Jahr, wie zum Beispiel in anderen Industrien, unsere Produktivität zu verbessern. Das heißt, weg von zyklischer Restrukturierung zu kontinuierlicher Produktivitätssteigerung. Deswegen wollen wir auch keine, sozusagen, wie das dann gerne mal geschrieben wird, Blutbäder veranstalten. Das gibt's bei uns nicht. Aber wir werden natürlich immer wieder sagen, diese Funktion muss jetzt weiterentwickelt werden. Da haben wir eine Automatisierung anstehen und das wird natürlich Folgen fürs Geschäftsmodell haben. Diese Art von Veränderung wird es weiter und dauerhaft geben. Dann zum Thema Bajaj und Baidu, da gibt es nichts Neues. Bajaj ist unser Partner in Indien, das bleibt auch so. Baidu warten wir auf eine Entscheidung zum Thema Lizenzen. Das liegt ja im Moment daran, dass der Chairman der CIRC, des Regulators, leider im Moment im Gefängnis ist. Deswegen ist da auch kurzfristig keine Veränderung zu erwarten. Und zum Thema PIMCO, das ist so ein bisschen eine Frage in T-Satzlesen. Das Wichtigste ist zu wissen, uns freut der Erfolg sehr. Wir haben jetzt im Schnitt, wenn man sozusagen regulär drauf, pro Monat ungefähr 10 Milliarden Dollar Mittelzuflüsse gehabt. Ich glaube, die Bemerkung zu dem Großkunden war nur, um zu sagen, dass man das nicht, diesen Trend nicht, wie wir den im zweiten Quartal hat, natürlich fortschreiben kann. Ja, das war die einzige, und wir kommentieren natürlich überhaupt nicht Einzelkundenbeziehungen und einzelne Kapitalanlagen, sondern das war eigentlich nur gedacht, um sicherzustellen, dass man versteht, der Rhythmus ist im Moment 10 Milliarden. Zu der Frage des langfristigen Forecasts, ich glaube, das ist extrem schwierig in der derzeitigen politischen Lage, die wir haben, sowohl in den USA als auch in anderen Bereichen, als auch zu der Frage, was macht eigentlich die Zinspolitik der Fed und der EZB. Das heißt, bitte verzeihen Sie uns, dass wir uns jetzt nicht hier aus dem Fenster legen und sagen, 2018 sieht es genauso aus.
Danke.
Gerne, Herr Süß.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte einige Fragen. Zunächst mal wüsste ich ganz gerne, Herr Bäte, die Akquisition jetzt ist ja deutlich kleiner als das, was in den letzten Monaten oder Quartalen immer mal genannt wurde. War es das jetzt? Haben Sie weitere Pläne, was Akquisitionen angeht? Das M&A-Budget gibt es ja in dem Sinne so nicht mehr, aber vielleicht können Sie da noch eine Zahl mal nennen. Dann wüsste ich ganz gerne, ob Sie, die Frage ist gerade schon mal so angerissen worden, ob Sie PIMCO jetzt als dauerhaft genesen oder erholt ansehen. Ich meine, wenn man dieses große Mandat, wo Sie jetzt nichts zu gesagt hatten, wo das hergekommen ist, wenn man das mal rausrechnet, wäre in Euro ja der Nettomittelzufluss wieder gesunken. Dann hätte ich eine Frage zu Italien. Die Banken dort sind in einer schwierigen Lage. Hat das eventuell Auswirkungen auf die Allianz in Form von möglichen Abschreibungen auf Anleihen etc.? Und schließlich, Anbang aus China wird gehandelt als Interessent für eine Übernahme der HSH. Das ist bisher sicherlich nur etwas, was Assets angeht. Können Sie sich vorstellen, dass chinesische Versicherer eines Tages, aber auch in Deutschland, dann der Allianz im operativen Geschäft Konkurrenz machen? Dankeschön.
Sehr interessante Fragen. Vielen Dank. Also das Thema PIMCO und nachhaltige Genese. Wir haben ja ein Echo in der Leitung. Können wir das mal bitte korrigieren? Dankeschön. Also nochmal zurück. PIMCO-Genesung, ja, wir sind der Meinung, PIMCO ist genesen, und zwar unabhängig von dieser Einzelzulauf dieser Großkunden ist der Mittelzufluss jetzt kontinuierlich positiv. Der war ja seit 2013 bis letztes Jahr sozusagen kontinuierlich negativ. Und wir haben es auch geschafft, in den Kernprodukten kontinuierlich zu wachsen. Es ist natürlich so, wir hatten viele Einflüsse auch in speziellen Fonds und Großfonds. Wir müssen also sicherstellen in den nächsten Jahren, dass wir gleichmäßig in traditionelleren Produkten und in unseren neuen Produkten wachsen, damit wir keine neuen Konzentrationsrisiken bekommen, aber daran arbeitet unser PIMCO-Team ganz hervorragend. Und dann das Thema chinesische Versicherer in Deutschland, schauen wir mal. Ich kann Ihnen nichts dazu sagen, was läuft. Auch zum Thema Anbang sind wir nicht im detaillierten Bild, was da in China im Moment läuft. Und habe ich jetzt irgendwas verpasst, weil da war gerade so eine Diskussion. Herr Reibke, haben wir noch eine Frage offen?
Ja, ja, hören Sie mich noch?
Ja, hören Sie mich?
Ja. Ja, da waren noch zwei Fragen offen. Einmal ging es um italienische Banken, ob Sie da Risiken sehen für die Allianz, und dann das Thema, ob größere Akquisitionen kommen. Also nachdem UK jetzt eher eine kleine Akquisition war, auch für Allianzmaßstäbe, vielleicht können Sie da zum M&A-Budget noch mal was sagen und auch, wo Sie generell noch schauen. Danke.
Ja, sehr gerne, Herr Rebka. So, erstens, italienische Banken, nein, wir haben keine große Exposure, die uns ökonomisch irgendwie gefährlich werden könnte. Und zum Thema Akquisitionen, das kommentieren wir nicht. Viele der sozusagen Gerüchte hat sich irgendjemand einfallen lassen, die kommen nicht von uns. Wir haben einen sehr, sehr disziplinierten Ansatz, wie wir uns das angucken. Das Ziel ist unverändert. Wir würden gerne in der Sachversicherung wachsen im Moment. Wir haben gesagt, wir wollen insbesondere da wachsen, wie im Vereinigten Königreich, wo wir eine sehr gute lokale Operation haben, aber noch nicht auf Skalen sind. Auch das passt jetzt genau zu dem Thema LV. Und wir haben kein Minimumbudget, was wir investieren wollen. Da gilt die Aussage von eben, solange die Preise für potenzielle Ziele so hoch sind, müssen wir ganz sicher sein, dass die Synergien so hoch sind, dass sie die Investitionen rechtfertigen. Und trotz systematischem Scan haben wir bisher nichts gefunden, was strategisch und von den ökonomischen Voraussetzungen zu dem passt. Aber vielleicht dazu, wir investieren ja kontinuierlich in verschiedenen Ländern. Also jawohl, die einzelnen Investitionen sind alle nicht groß, aber wir sind systematisch überall unterwegs. Denken Sie an die Bankenpartnerschaften in Asien, an die wir in Europa machen. Also wenn wir über Wachstum reden, reden wir nicht immer nur über M&A. Ich weiß nicht, wo das Thema herkommt. Und wie gesagt, wir haben nicht die Notwendigkeit, jetzt unbedingt Geld ausgeben zu müssen.
Herr Reitko, ich möchte dazu noch hinzufügen. PIMCO hatte im ersten Quartal 20 Milliarden Zuflüsse, im zweiten Quartal 30, wenn ich den großen Einzeldeal rausnehme. Das sieht für mich nach immer noch einem sehr schönen positiven Trend aus und schreibt eigentlich die Entwicklungsgeschichte der letzten vier Quartale fort. Die Revenues sind deutlich angestiegen über das Jahr. Also ich glaube, dass PIMCO im Moment auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Und wenn Sie mal schauen, was andere Active Asset Manager, auch große in den USA zurzeit an Zuflüssen als Zahlen verkünden, glaube ich, müssen wir uns wirklich nicht verstecken.
Ja, haben wir jetzt Ihre Fragen richtig beantwortet, zumindest vollständig, Herr Reibka?
Ja, ja, das passt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Meine Damen und Herren, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen nun unsere nächste Frage, Alexander Hübner von Reuters.
Ja, guten Tag. Alexander Hübner von Reuters. Ich hätte auch nochmal drei Fragen. Sie hatten ja gesagt, Sie interessieren sich hauptsächlich für die Sachversicherung. Trotzdem gibt es einen Grund, warum Sie bei der Lebensversicherung nicht eine Beteiligung an der Liverpool Victoria eingegangen sind. Wollten die das nicht oder wollten Sie das nicht? Die zweite Frage, Sie haben gesagt, wir sind auch ein Partner für Versicherungsvereine. Könnte man jetzt natürlich fragen, in Deutschland gibt es da ziemlich viele. Gilt das auch für Deutschland? War das so ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl? Und die dritte Frage, wenn Sie sagen, wir müssen nicht unbedingt Geld ausgeben, stellt sich ja immer die Frage, nach dem ersten Rückkauf, den Sie jetzt angekündigt haben, heißt es dann, die Aktionäre der Allianz dürfen vielleicht mit weiteren Rückkäufen im nächsten Jahr oder so rechnen, nachdem uns Herr Wemmer so schon vorgerechnet hat, dass jetzt schon wieder 2 Milliarden irgendwie auf der hohen Kante liegen?
Herr Hübner, guten Morgen. Sehr schlaue Fragen. Zum Thema Rückkauf einfach so, um das mal vom Tisch wegzunehmen. Wir haben ein Rückkaufprogramm annonciert und das setzen wir jetzt erstmal um. Wir haben auch gesagt, dass wir ein klares Eigenkapitalverzinsungsziel haben. Das heißt, wenn Eigenkapital sich aufbaut, müssen die Erträge wachsen. Sonst, wenn das Eigenkapital nicht benötigt wird, haben wir immer gesagt, wir geben es zum richtigen Zeitpunkt an unsere Aktionäre zurück. Da sind wir aber noch nicht. Wir sind ja jetzt erstmal sozusagen 4 Monate weiter nach dem ersten Rückkauf. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, wie das Jahr sich weiterentwickelt. Und zum Thema VVAG, ich würde es nicht als Wink mit dem Zaunpfahl sehen, aber ich glaube, dass sich die Welt in den nächsten Jahren sehr verändern wird. Und wenn sich Versicherungsvereine sagen, in der Sachversicherung oder in der Lebensversicherung, wir brauchen einen starken Partner, man findet schnell unsere Telefonnummer. Wir freuen uns sehr, zu unterstützen. Und das Thema Lebensversicherer, in dem Sinne ging es tatsächlich um eine Partnerschaft in der Sachversicherung. Wir sind im Vereinigten Königreich nicht in der Lebensversicherung tätig und wollen auch in dem Segment nicht tätig sein. Wir betreiben ja Fondsgeschäft und da sind wir unterwegs.
Okay, danke.
Sehr gerne.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Rüdiger Köhn, FAZ, bitteschön.
Ja, guten Morgen, Herr Bitte. Ich knüpfe genau daran an, die Versicherungsvereine. Sie hatten ja vorhin in Ihrer Rede schon gesagt, dass diese Fronten da sich aufgelöst haben und dass es eben nicht so ist und Allianz kann ein Partner sein. Jetzt mit der letzten Bemerkung haben Sie ja im Grunde genommen die Tür dafür weit aufgemacht. Ist das, was Sie jetzt gerade in UK machen, eine Blaupause für weitere Vorgehensweisen, zumal Sie ja eben mehrfach die hohen Preise beklagt haben, dass quasi dieses Modell der Joint Ventures, das Give and Take, dass das eine Möglichkeit ist, um aus dem klassischen Übernahmekonzept rauszugehen. Also wird man sich darauf einstellen, nicht nur, dass Sie die Leute einladen von den VVAGs, die mögen doch bei Ihnen bitte sofort anrufen, aber dass Sie vielleicht dann doch jetzt sich gezielt diese Gruppe der Konkurrenten anschauen.
Also prinzipiell, ich würde das mal weitermachen, das war ja jetzt eher ein bisschen spaßhaft gemeint. Das Thema ist, in einer digitalen Welt, in die wir reinlaufen und wo wir über Ökosysteme reden, sind die traditionellen Fragen, wie ein Geschäftsmodell aufgestellt ist, dass man eben alles selber macht, von der Kundenakquisition über die Vertragsverwaltung, über die Betreibung von Callcentern hin bis hin zur Verwaltung und auch noch die eigene IT programmiert, das wird sich auflösen. Und es kann ja sein, dass unterschiedliche Geschäftsformen sagen, wir sind konzentrieren uns in Zukunft zum Beispiel auf Kundenberatung und Vertrieb und das ganze Thema der Versicherungsfabrik, das sourcen wir. Oder die Kapitalanlage, das sehen wir ja auch, Versicherungsunternehmen gehen jetzt dazu über, ihre Kapitalanlage outzusourcen an Partner. Und wir stellen halt fest, ob das jetzt zum Beispiel über ein Captive von einer großen einem großen Industrieunternehmen, die eine eigene Versicherung haben, die sagen, Mensch, macht uns doch die Kapitalanlage, oder in dem Fall mit einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das soll das eigentlich nur meinen. Die Grenzen sind fließend. Und wir stellen halt fest, dass wir in verschiedenen Ländern entlang der gesamten Wertschöpfungskette Fähigkeiten haben, ob das jetzt nun mal die Kapitalanlage ist, also Allianz Investment Management, ob das Rückversicherung ist, wo wir Wertbeiträge liefern können. Und das kann sich keiner mehr leisten zu sagen, naja, mit denen arbeite ich nicht, auch wenn sie viel besser sind, weil wir brauchen in jedem Element der Wertschöpfungskette Top Performance. Und das war damit gemeint, die Grenzen werden sich da wahrscheinlich auflösen und wir sind eben sehr gerne bereit und in der Lage, verschiedene Dienstleistungen, ob das jetzt nur IT ist oder Kapitalanlage, auch Partnern zur Verfügung zu stellen, die etwas kreativer darüber nachdenken, wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich tun.
Danke.
Unsere nächste Frage kommt von Jonas Tauber, Versicherung.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich hätte eine Frage. Ich habe gehört, das ist ein bisschen spezielle Frage, ich habe gehört, dass die Allianz in der Fleischindustrie ein Zeichnungsverbot ausgegeben hat in Deutschland. Da wollte ich Sie fragen, ob das stimmt. Das heißt, ob man da im Neugeschäft keine Feuerrisiken mehr zeichnet und ob das auch in anderen Branchen sein kann, weil es da ja Großschäden gab in der Vergangenheit, vor allem eben Wiesenhof. Und dann wollte ich nochmal fragen, ich weiß nicht, ob ich das verpasst hatte, aber es gab ja dieses Gerücht, dass Allianz Gas an Gas Natural in Spanien interessiert ist. für einen Preis von 1,5 Milliarden Euro zu kaufen. Da hatten Sie sich, glaube ich, noch nicht dazu geäußert, ob Sie da noch ein bisschen was dazu sagen könnten. Danke.
Ja, danke für die Frage zum Thema Fleisch. Kann ich überhaupt nicht beantworten. Leiten wir aber gerne an die deutschen Kollegen zusammen. Vielleicht können die uns das organisieren. Aber wie gesagt, die Mannschaft von Herrn Knof sagt Ihnen da gerne was zu. Ich weiß es leider nicht. Ich glaube, Herr Wimmer auch nicht. Ist ein bisschen weit weg. Das Thema Spanien warte ich jetzt sozusagen auf die offizielle Media Release. Und das ist genau das, was wir machen. Wir haben eigentlich mit dem Canada Pension Plan zusammen, dass wir in Gas Natural Fenosa Verteilergeschäft investieren. Und die Zahlen haben wir in unserem Media Release aufgearbeitet. Und zwar nehmen wir 20% Equity-Anteil an diesem Distributionsnetzwerk und die, ne, richtig? Sagen Sie mal, Herr Wenner, was das ist?
20% zusammen mit den Kanadiern.
Habe ich doch gesagt?
Die nehmen 2/3 wie ihr 1/3.
Ja, aber zusammen haben wir 20, ja, richtig? Ja. Gut, dann haben wir das richtig und 1,5 Milliarden ist auch richtig und die Transaktion soll geschlossen werden, also implementiert werden im Januar nächsten Jahres.
Dankeschön.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Die nächste Frage kommt von Christian Schnell, Handelsblatt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Bethe, Herr Wimmer, Christian Schnell vom Handelsblatt. Ich hätte zwei Fragen noch einmal, auch wenn wir oft genug darüber gesprochen haben, über LV. Da sagten Sie am Anfang, Sie könnten sich so ein Modell auch für viele oder für manche andere Länder in Europa vorstellen. Was wären denn da so Länder beispielsweise? Es war ja immer wieder auch von Italien zum Beispiel die Rede, wo sowas sein könnte. Die zweite Frage geht zum Aktienrückkaufprogramm, das Sie im Februar angekündigt hatten. Da war ja von einer Größenordnung Aktien von bis zu 3 Milliarden Euro die Rede. Jetzt ist ein halbes Jahr später und wie viel ist denn da schon zurückgekauft worden bisher? Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich mache den ersten Teil, wenn wir gleich den zweiten Teil. Also einzelne Länder können wir nicht ansprechen, aber wir haben in der Vergangenheit ja immer Partnerschaften gehabt oder Transaktionen durchgeführt, zum Beispiel Groupama in Frankreich, von denen haben wir Eurocottage übernommen und haben mit denen im Bereich Commercial Lines eine Partnerschaft in Frankreich gemacht. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ja, aber einzelne spezifische Länder oder Partner haben wir jetzt nicht vor dem Auge. Es ging nur prinzipiell eben um die Bemerkung, dass sich durch den enormen Wettbewerbsdruck, der entsteht, durch niedrigere Zinsen den Druck zur Digitalisierung, die Wertschöpfungsketten eben aufbrechen und neu sortieren. Und das eine große Chance für die Allianz ist.
Mhm. Aktienrückkauf? Aktienrückkauf, wir müssten heute so ungefähr bei 1,65 Milliarden liegen. Wir haben die erste Tranche bis Mitte Mai von knapp 1,3 Milliarden gemacht und wir vergeben danach die weiteren Tranchen bis zu den 3 Milliarden immer an eine Bank, die das dann als automatische Programme durchführen. Die gesamte Ausführung wird wohl ungefähr bis zum Jahresende dauern. Und das ist, glaube ich, der Zwischenstand.
Und wenn ich dazwischen fragen darf, die 3 Milliarden werden wir dann wohl erreichen? Oder können Sie da...
Na klar, das habe ich ja gerade gesagt. Wir geben das als automatische Programme zu Banken. Das heißt, wenn man das auf den automatische Ausübung gesetzt hat, gibt es kein Zurück mehr.
Mhm. Okay.
Ja, haben wir damit Ihre Frage beantwortet? Herr Schnell, sind wir durch?
Ja, wir sind durch. Dankeschön.
Wunderbar.
Gibt es weitere Fragen?
Und Herren, wir haben keine weiteren Fragen. Hiermit ist die heutige Fragerunde beendet. Ich gebe nun das Wort zurück an Thomas Atkins für abschließende Bemerkungen.
Dann, wir freuen uns riesig über Ihre Beteiligung an der heutigen Pressecall und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.